gekommen sind. Ja, herzlich willkommen an das Publikum. Schön, dass so viele Kolleginnen da sind. Ich begrüße euch im Namen von FC Gloria und von der Diagonale. Und mein Name ist Elisabeth Scharang und ich bin filmpolitisch aktiv im Vorstand von FC Gloria und in der Kooperative Die Regisseurinnen. Und genau an dieser Schnittstelle ist auch die Idee für diese Veranstaltung heute gekommen. Also 2021 war ein filmpolitisch sehr spannendes und sehr wichtiges Jahr. Im Österreichischen Filminstitut ist im letzten Sommer die Geschlechterquote zur Vergabe der Filmförderung beschlossen worden. Und das war ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Gleichstellung und ich würde sagen ein weiterer Schritt in eine diversere Filmlandschaft in Österreich. Und seither hatten wir so gut wie keine Gelegenheit, darüber zu diskutieren, weiter zu diskutieren, weiter zu denken. Und Corona, Lockdown, wir waren alle dabei und deswegen wollen wir heute endlich diesen Faden aufnehmen. Ja, und in den kommenden 2,5 Stunden wird es 2 Panels geben. Die erste Runde wird die Frage stellen nach einer Grammatik einer neuen feministischen Filmsprache und in der zweiten Runde werde ich meine Gäste fragen, inwieweit Diversität im internationalen Kontext bereits Voraussetzung für Filme ist, um vor dem Publikum und auch auf dem Markt zu bestehen und wo wir da eigentlich stehen in dieser Diskussion. Und bevor ich jetzt die erste Runde auf die Bühne bitte, kommt was, was immer ganz, ganz wichtig ist, nämlich der Dank an all jene, die so engagiert daran gearbeitet haben, dass es diese Veranstaltung heute gibt. Und das waren Nora Friedl, Sabine Gruber, Antoinette Zwirchmeier und Wilberg Breinen-Dornenberg von FC Gloria und Barbara Eder, Laura Nassmit, Theresa Kottig von Die Regisseurinnen und herzlichen Dank an Katharina Ballern für die schöne Grafik und herzlichen Dank an die Diagonale für die gute Gästebetreuung und für die technische Betreuung heute Nachmittag und auch herzlichen Dank an William Frank, dass wir heute einen Audiomitschnitt von diesen 2 Talks haben und dieser Applaus gehört euch. Ja, und jetzt begrüße ich ganz herzlich Marie Kreuzer. Ich freue mich so, dass du da bist. Marie Kreuzer ist Regisseurin, Drehbuchautorin. 2011 hast du mit Die Vaterlosen den großen Preis auf der Diagonale gewonnen. 2019, ich mache jetzt einen großen Step über viele Filme, die wunderbar dazwischen lagen, war mit Boden unter den Füßen dein Wettbewerbsbeitrag auf der Berlinale. Und jetzt warten wir schon alle sehr gespannt auf deinen neuen Film Corsage. Ich weiß nicht, was du uns heute darüber erzählen willst und inwieweit das mit dem Thema zusammenhängt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man es auseinanderhalten kann. Herzlich willkommen. Dann freuen wir uns sehr, dass Isa Willinger heute angereist ist. Isa Willinger hat in München Dokumentarfilm studiert. Sie hat mit ihrem Dokumentarfilm über künstliche Intelligenz den Max-Ophüls-Preis 2019 gewonnen und sie arbeitet jetzt gerade an einem Dokumentarfilm, es ist quasi für uns, fast für uns gemacht, der heißt No Mercy, The Female Gaze und ich freue mich sehr, dass du da bist, Isa. Ja, und das Gespräch mit den beiden, das wir übrigens natürlich für das Publikum öffnen, weil es geht tatsächlich darum, dass es hier einen Raum geben soll, weiterzudenken, nicht das zu sagen, was man eh schon immer gedacht hat, sondern tatsächlich einen, ich würde auch mal sagen, Safe Space, es geht nicht um Konfrontation, aber um Kontroverse durchaus. Was für Filme wollen wir machen und was für Filmsprache wollen wir dafür verwenden? Und moderieren wird das Jamila Granditz, Kulturarbeiterin und in der Diagonale schon sehr bekannt und ich freue mich sehr, dass du das machst.
Ja, hallo, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, so zahlreich. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid, um mit uns dieses Gespräch zu führen. Über die Grammatik einer neuen oder vielleicht auch nicht so neuen Filmsprache, einer feministischen Filmsprache, und die Frage, die Elisabeth gerade schon gestellt hat, danke auch für die Vorstellung und die Einleitung. Welche Filme wollen wir machen? Welche Filme wollen wir sehen? Welche Filme wollen wir zeigen, auch in weiterer Folge? Welche Bilder und Codes wollen wir in diesen Filmen vermitteln, entwickeln und gestalten? Und wie schaut eine feministische Perspektive auf Welt, aber auch auf Film eigentlich aus? Und ich würde gern vielleicht für den Anfang von euch beiden hören. Ihr arbeitet eben, wie wir gerade gehört haben, beide an sehr unterschiedlichen Arbeiten, einerseits im Dokumentarischen, andererseits im Spielfilm, mit Themen, die im weitesten Sinne oder auch im ganz unmittelbaren Sinne sehr viel mit der Thematik eines feministischen oder eines weiblichen Blicks zu tun haben. Marie, in deinem Fall, du arbeitest an Corsage und widmest dich quasi eines Blickes auf die Kaiserin Elisabeth Sissi. Und das ist ja auch total spannend, sozusagen eine historische Figur aus einer zeitgenössischen Perspektive, aus einer zeitgenössischen feministischen Perspektive zu bearbeiten oder ihr näher zu kommen. Was war so die Motivation für dich und inwiefern hat das für dich mit dem Thema zu tun?
Also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, das war gar nicht meine Idee, diesen Film zu machen, sondern tatsächlich die Idee der Hauptdarstellerin Vicky Krebs, die mich vor Jahren gefragt hat, ob ich das mit ihr machen will. Damals hat mich wenig weniger interessiert als Kaiserin Elisabeth, die ich wie alle ÖsterreicherInnen vor allem von Souvenirshops kannte. Ich habe nicht mal diese Filme gesehen damals als Kind. Und ich habe dann aber irgendwann doch, blieb dieser Gedanke in meinem Kopf und ich habe irgendwann eine befreundete Historikerin gefragt, was da gute Bücher sind, um mal über sie was zu lesen und was zu erfahren. Und kürze es jetzt ab, es gab dann ein Buch, bei dem ich irgendwie fündig geworden bin oder etwas gefunden habe, was mich interessiert hat. Und zwar geht es in dem Buch um die Zeit, in der sie älter wurde und auch schon ganz stark zurückgestutzt wurde, was politische Äußerungen oder eine eigene Meinung betrifft. Die hat sie vorher sehr wohl hin und wieder geäußert, aber da gab es dann schon einige Zurechtweisungen, dass es tatsächlich ganz offiziell lediglich ihre Aufgabe ist, zu repräsentieren. Und wie soll ich das? Ich bin noch nicht so erfahren in Interviews über diesen Film, weil ich ja noch in der Produktion bin und das kommt ja dann irgendwann der Punkt, wo man sich selber dauernd wiederholt und verbessert, weil man es schon so oft gesagt hat, jetzt habe ich fast noch nie drüber gesprochen, deswegen ist es ein bisschen schwer, das kurz zu machen. Aber was mich interessiert hat, war eben, dass eine Frau auf ein Bild reduziert wird und dieses Bild unbedingt zu erfüllen hat, weil sie sonst nicht wert ist und weil es sozusagen die einzige Macht, die sie hat, die Macht über dieses Bild und über diesen Körper ist. Aber natürlich hat sie diese Macht auch nicht grenzenlos, denn auch sie wird älter. Und das war ein Punkt, der mich sehr angesprochen und interessiert hat, weil ich glaube, wir alle mit dieser Thematik zu tun haben tagtäglich, dass wir wissen, wir haben einem gewissen Bild zu entsprechen als Frau. Und das war ja der Auslöser, also warum ich dann tiefer gegangen bin und entschieden habe, einen Film über sie zu machen.
Ja, danke Marie. Ich habe gleich ein paar Folgefragen, würde aber gerne zuerst von dir, Isa, hören. Deine Arbeit heißt No Mercy, an der du gerade dran bist und du beschäftigst dich quasi ausgehend von der These einer großen Materialsammlung, also auf einer großen Materialsammlung basierend und viel Forschung basierend, der These, dass Frauen unter Umständen die härteren, gnadenloseren Filme machen. Genau, wie stehst du in Auseinandersetzung mit genau dieser Fragestellung, was bewegt dich daran und wie gestaltet sich dann auch die Recherche und die Arbeit mit dem Filmschaffen von so vielen Frauen? Ja.
Genau, also ich habe mich vor allem früher in der Filmhochschule noch ziemlich viel mit so feministischen Filmansätzen beschäftigt und habe auch mal einen Film über feministische Pornografie beispielsweise gemacht, noch in der Filmhochschule und habe dann aber das ganze Thema auch wieder so ein bisschen in die Ecke gestellt für ein paar Jahre und bin jetzt quasi wieder draufgestoßen. Ich habe mal ein Interview gemacht mit Kira Muratova, der Regisseurin aus Odessa, über die auch, glaube ich, wurde mir erzählt, in Wien vor ein, zwei Jahren, irgendjemand hat mir es vorher erzählt, eine Retrospektive gezeigt wurde. Und sie hat eben zu mir in dem Interview gesagt, ich dachte mir früher immer, es wäre dumm zu denken, Frauen machten andere Filme als Männer, bis ich einmal in den 80er Jahren in Créteil war, auf dem Frauenfilmfestival. Und dort habe ich extrem harte Filme gesehen. Und dann ist mir bewusst geworden, dass Frauen eigentlich die härteren Filme machen, weil Frauen Sklavinnen sind in allen Gesellschaftsformen. Und weil sie Sklavinnen sind, machen sie rachdurstige Filme, so, Punkt. Und also ja, das hat sie so ungefähr vor 10 Jahren zu mir gesagt. Und ich habe das damals eben in ein Buch aufgenommen, das ich über sie geschrieben habe. Und vor einer Weile wieder ausgegraben und mir gedacht, das ist eigentlich so spannend. Da steckt so viel drin, so viel Provokation, so viele Fragen wirft es auf. Was heißt das eigentlich, die härteren Filme? Was sind härtere Filme? Was ist Härte im Film? Betrifft das immer noch unsere Zeit oder ist das ein Phänomen der 80er Jahre vielleicht? Und so weiter und so fort. Und habe dann quasi da ausgehend jetzt von dieser Fragestellung einen Kinodokumentarfilm entwickelt, wo ich mich jetzt eben auf so eine Reise begebe zu den großen Regisseurinnen unserer Zeit, hoffentlich. Sie haben noch nicht angefangen zu drehen. Und eben ja, mit denen darüber spreche, machen Frauen wirklich andere Filme und was ist Härte im Film? Machen sie die härteren Filme? Was ist Rache in Filmen von Frauen? Und dann gibt es auch den, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, den, zum Beispiel den Rape and Revenge Film. Das ist ja ein ganzes Filmgenre, das sich dem Thema Rache nach einer Vergewaltigung widmet. Und interessanterweise wurde das sehr häufig von Männern bedient. Also Tarantino ist so ein großes Beispiel, aber auch von einigen Frauen wie Virginie Despont zum Beispiel. Und ja, und da auch ein bisschen zu gucken, gibt es da eigentlich einen Unterschied darin, wie zum Beispiel solche Bilder, also von einer Vergewaltigung gezeigt und im Film benutzt werden und so weiter und so fort. Und das sind alles Fragen, die da eben aufgemacht werden.
Ja, super spannend, weil da ja sozusagen in zweifacher Ebene diese formale Frage drinnen steckt. Also du setzt dich mit den formalen Entscheidungen von Filmemacherinnen auseinander und gleichzeitig bist du vor die Frage gestellt, wie du das formal in deiner Arbeit umsetzt. Und das ist so in der Frage von, wie nähert man sich halt auch irgendwie in der Konstruktion diesen Sachen, total relevant. Und jetzt ist meine Frage an dich, du hast gerade schon gesagt, du arbeitest mit Interviews. Ich nehme an, du wirst viel Material auch reinnehmen aus Referenzfilmen. Und ja, wie gehst du mit den Bildern um, also in der Montage oder in der Anordnung? Und inwiefern ist das genau mit diesen Blickfragestellungen auch verschränkt?
Ja, also ich glaube, also das ist wirklich, dass jeder Film sozusagen seine eigenen Antworten braucht. Dass es wirklich nicht eine Antwort oder eine Grammatik gibt, sondern es gibt wirklich, es sind alles Versuche. Ja? Und in diesem Fall, weil es ja so ein bisschen so ein essayistischer Film ist, genau, gibt es eben neben diesen Elementen, die du jetzt schon erwähnt hast, Interviews und Filmausschnitten, dann noch so eine explorative filmische Ebene, wo die Kamera eben sehr, sehr suchend vorgeht und wo wir irgendwie uns an so Orte begeben, die auch so teilweise so klassische Filmmotive sind und die Kamera diese Orte eher so abtastet und quasi wie so neu untersucht. So, das ist unser Konzept. Aber wir haben auch noch nicht angefangen zu drehen, so ein bisschen wie bei dir. Man irgendwie redet über was, wo man eigentlich noch total in so einem Denkprozess drin ist, ohne dass man es schon so wirklich manifest vor sich hat. Also von daher, ja, aber das ist zumindest der Plan und unser Konzept, genau.
Ja, danke. Marie, du hast gerade schon gesagt, dass das, was dich dann letztlich doch dazu bewegt hat, dich mit der Figur auseinanderzusetzen, ist eben diese Frage nach dem Bild auch und nach dem Reduziertwerden auf ein Bild. Und letztlich auch du näherst dich dann auf einer Bildebene genau dieser Figur an. Genau, wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um, da tatsächlich dann wieder ein Bild aufzumachen?
Gute Frage, aber ich muss vorausschicken, dass ich, wenn ich, oder vorausschicken, ich versuche eigentlich in meiner künstlerischen Arbeit extrem intuitiv, also mir die Intuition zu behalten und eigentlich, ich mache mir, während ich den Film dann wirklich mache, ganz, ganz wenig Gedanken über solche Dinge. Ich versuche wirklich in dem Moment zu sein und zu spüren, was hier gerade passiert zwischen diesen SchauspielerInnen vor der Kamera, was ich, ob das erzählt, was ich erzählen will. Aber ich habe mich nicht, also ich habe mich tatsächlich mit der Frage nicht beschäftigt, wie erzähle ich über das Bild, über große Bild, ohne wieder ein übergroßes Bild zu kreieren. Ich habe einfach mein Bild gemalt sozusagen, wie ich sie sehe oder was ich an ihr spannend finde, zumindest an dem, was wir wissen. Es ist ja immer ein bisschen schwierig mit realen Vorbildern, weil das sind ja auch nur, also all diese Biografien sind ja auch nur Meinungen. Das ist übrigens, kann ich kurz erzählen, auch ganz interessant. Es gibt nämlich, ich habe auch eine Biografie gelesen, die in den 60er Jahren geschrieben ist. Und da sind viele Sachen ganz anders dargestellt, als wenn man eine aktuelle Biografie, also jetzt gibt es keine absolut aktuelle, aber das große Werk, Elfriede Hamann und so, dann ist es einfach eine andere Sicht auch nochmal auf eine Frau und wie eine Frau agiert. Das fand ich wahnsinnig interessant. Also was zum Beispiel den Umgang mit den Kindern betrifft. Also es ist ja, wurde ja immer vorgeworfen, es wurde ja auch der Figur in meinem Film im Schnittprozess vorgeworfen, dass sie kalt zu ihren Kindern ist. Ja, also eine unglaublich hohe Erwartung, die man immer an alle Frauen hat, selbst in Filmen, dass sie sympathisch sein sollen und bitte nicht zu ihren Kindern. Und das war also sozusagen für mich das Wichtigste, diese eine Frauenfigur zu zeigen, die nicht, oder es ist in jedem Film, den ich mache, für mich eigentlich das Wichtigste, Frauenfiguren zu zeigen, die nicht Heldinnen sind, die nicht in allem toll sind, die nicht großartig sind, sondern die widersprüchlich sind und die einfach verschiedene Seiten haben. Und ich beobachte aber auch bei jedem Film, dass es im Schnittprozess immer darum geht, auch schon im Drehbuchprozess und dann wieder im Schnitt, mag man die genug? Ich habe bei jedem Film das gleiche Thema, jedes Mal. Es ist immer erste Schnittfassung und alle sagen, man mag die nicht. Dann sage ich, warum magst du nicht? Ja, weil da ist sie so gemein zu dem und da schaut sie blöd rein und so, ja. Also sozusagen auch als ZuschauerInnen haben wir wieder diese Erwartungen an eine fiktive Frau. Ja? Also in dem Fall jetzt nur so halb fiktiv, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist ja trotzdem eine Filmfigur. Und was ich so zu dem Bild sagen kann, ich habe heute auf der Fahrt hierher so ein bisschen nachgedacht, was so Momente waren, wo ich gemerkt habe, dass wir jetzt in eine Falle tappen können. Also der Film heißt Corsage und es geht ganz stark darum, dass sie eben in einem sprichwörtlichen, aber auch in einem höfischen Korsett gelebt hat. Und dieses sprichwörtliche Korsett war wirklich eine physische Zumutung für meine Hauptdarstellerin. Mir war, und zwar allen vorher nicht bewusst, was das eigentlich heißt, 35 Tage eingeschnürt zu sein. Und sie war ja nur 35 Tage eingeschnürt und nicht ihr Leben lang. Sie wurde jeden Morgen geschnürt, es wurden 8 cm von ihrer Taille weggeschnürt. Und sie konnte tagsüber nicht essen, sie konnte fast nicht trinken und sie konnte an manchen Tagen, es ist nämlich auch Tagesverfassung, Zyklusverfassung, also es hat viele Faktoren, wie gut man das da aushält, an manchen Tagen und in manchen Kostümen schwer atmen. So dass wir manchmal Szenen unterbrechen mussten, damit sie sich, also hinsetzen konnte sie sich auch nicht, damit sie sich hinlegen kann. Und das war schon, da gab es einen Moment, wo ich weinen musste am Set, weil ich mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Also ich tue gerade einer Frau für einen Film was an, was man Jahrhunderte Frauen angetan hat. Und immer, es gibt ja auch immer noch Frauen, die das freiwillig tragen. Wir hatten eine Frau, die, glaube ich, privat immer Korsett trägt, die Schneiderin ist, die hat uns das Korsett angefertigt. Und das wollte ich eben eigentlich erzählen. Das Interessante war, ich habe die ersten Moods bekommen von meiner großartigen Kostümbildnerin Monika Buttinger zum Korsett. Und es war alles schön. Und ich habe zu ihr gesagt, das können wir nicht machen. Das soll kein schönes Korsett sein. Das ist ein Gerät, das ist ein Apparat, der sie einschränkt und einsperrt. Und wie stark diese Einschränkung ist, wurde mir tatsächlich erst beim Drehen bewusst, weil die konnte dieses Wasserglas nicht greifen. Also das war schon irre, dass ich so gemerkt habe, das reproduzieren wir hier gerade. Und es war mir wahnsinnig wichtig, das eben nicht zu ästhetisieren, dieses Korsett, und auch nicht irgendwie zu sexualisieren, sondern ganz einfach als diesen Apparat zu zeigen, der das eigentlich ist, ein Folterinstrument in Wahrheit. Ja,
ja, danke. Du hast gerade ganz viele Dinge gesagt, die vielleicht auch ein bisschen uns näher bringen zu der Frage, Isa, du hast gerade gesagt, das sind einfach nur Versuche oder Annäherungen. Und meine Frage wäre gewesen, Versuche oder Annäherungen, woran? Und mit dem, dass du sagst, dass du versuchst, deinen Charakteren widersprüchliche Realitäten einzuschreiben oder gewissen Ästhetisierungen zu widersprechen oder was entgegenzusetzen oder eben auch ein Kostümteil, ein Prop, das aber total zentral in der Titelgebung und aber auch in der symbolischen Wirkung ist, auch den Blick darauf, den du drauf hast, dann tatsächlich auch im Film wiedergespiegelt zu haben. Und das ist, wie du gerade gesagt hast, ein Apparat, der ja da ist, um diese ganzen Erwartungen, von denen du gerade gesprochen hast, quasi einem Körper wirklich einzuschreiben. Ja. Isa, du hast gerade vorhin gesagt, es gibt nicht eine Grammatik, sondern viele Grammatiken und hast von dieser Annäherung gesprochen und auch von dieser Suchbewegung. Ich habe jetzt irgendwie an so Speaking Nearby gedacht. Aber genau, was ist denn der Versuch, wenn wir darüber reden, feministische Filme zu machen? Worüber sprechen wir eigentlich oder was bedeutet dieses Sprache suchen, Grammatik suchen, Form suchen, ohne vielleicht darüber sprechen zu müssen, was wir nicht wollen, sondern was wollen wir da eigentlich?
Ja, ganz kurz noch ich beantworte gleich, aber konntest du sie nicht ein bisschen weniger einschnüren? Also hättest du sie nicht nur 2 Zentimeter einschnüren können? Also das ist ja schon auch eine interessante Frage, die du damit aufwirfst. Also willst du diesen Schmerz tatsächlich auch irgendwie zeigen und reproduzieren? Oder also
es war in vieler Hinsicht naiv, also sagen wir mal so, für diese Teile war es sehr, sehr berühmt. Ja? Das heißt, die Teile, die Vicky, ohnehin sehr schlanke Vicky Krebs nach dem Einschnüren hatte, war immer noch 10 cm oder 15 cm mehr als die Teile, die Elisabeth hatte. Das heißt, es war schon ein sehr wichtiges visuelles Element in diesem Film. Und dann war es so, dass sozusagen, als das Korsett fertig war, wurden erst die Kostüme gemacht. Die Kostüme waren alle an dieses Korsett angepasst. Das heißt, wenn dieses Korsett nicht saß, dann konnte die nicht mal in das Kleid. Also das ist auch die Absurdität an dem, und diese Kostüme wurden aus Kostengründen, werden die einem, ich glaube, spanischen Kostümfundus weiterverkauft, und wir haben, und das sind aber dann so, das ist so rechtlich, sind die dann gesperrt für so und so viele Jahre, dürfen die nicht für einen anderen Film verwendet werden, aber wir haben alle gelacht und haben gesagt, wer soll jemals wieder in dieses Kleid passen? Das ist wunderschön, aber man kann es nicht anziehen, wenn man eben nicht, da gab es sozusagen kein Zurück. Wir haben dann im Lauf der Wochen schon entdeckt, es gab verschiedene Mieder, es gab ein sogenanntes Sportmieder, weil sie auch Szenen hat, in denen sie Sport macht, dass wir in allen Szenen, wo es möglich war, auf dieses flexiblere Mieder umgestiegen sind und solche Sachen. Es ist aber andererseits auch so gewesen, das ist auch interessant, dass man gesehen hat, dass die Vicky eine komplett andere Körperhaltung und Körpersprache entwickelt hat durch dieses Mieder, und dass es wirklich so war, wenn wir mal eine Szene ohne gedreht haben, wo sie vielleicht nur gesessen ist und man konnte das ohne machen, dass es eigentlich nicht mehr die Figur war. Also sie war dann eigentlich eine andere Person, und ich habe dann beim Synchronisieren gemerkt, wir mussten ganz wenig synchronisieren, aber deswegen habe ich es nicht mehr gemacht, aber am Ende dieser Synchronisationseinheit habe ich gemerkt, wir hätten es eigentlich mit dem Mieder machen müssen, weil sogar die Stimme ist anders. Also das waren alles sehr faszinierende Erkenntnisse, die jetzt vielleicht so sehr schon ins Detail führen, aber es wäre tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen. Aber ich hoffe, irgendwer kann von der Erfahrung profitieren, dass es eine harte Nummer ist.
Ja, es geht ja auch eigentlich gerade um die Details, ne? Also die sind ja eigentlich so super spannend. Was ist es denn im Detail so? Und wie entscheidet man sich jedes Mal? Und allein, dass du darüber reflektierst, ist ja schon irgendwie ein riesiger Schritt, glaube ich, den wir gehen müssen so. Was ist das, eine feministische Filmsprache? Also es gibt ja diesen ganz berühmten Essay von Laura Mulvey aus den 70ern noch, wo sie eben den männlichen Blick im Kino beschreibt, diesen Male Gaze, und eben analysiert, wie halt im klassischen Hollywood-Film quasi die Frau, also die männlichen Figuren sind halt immer die sowohl die handelnden Figuren und gleichzeitig auch die Träger des Blicks. Und das kann man tatsächlich auch an der Kamera festmachen, wohingegen die weiblichen Figuren eben die nicht handelnden sind und eher die Objekte sozusagen der Kamera und auch des männlichen, also Blick sozusagen der Figuren sowohl als auch der Zuschauer, genau, beides. Und das ist tatsächlich, also kann man wirklich an vielen Filmen festmachen, dass eben dann auch Over-Shoulder-Einstellungen auf Frauen ganz oft gedreht werden, Frauen so ohne Kontext gezeigt werden. Wir kennen das ja auch, dass Frauen eben ganz wenig Dialog haben, ganz oft in Filmen. oder eben nur über ihre Beziehung auf die Männer hingezeigt werden und so weiter und so fort. Also kann man viel dran festmachen, bis zum Licht hin, wo eben die männlichen Figuren viel plastischer geleuchtet sind. Also ist irgendwie der Raum gezeigt, das sind ja handelnde Figuren und die Frauen werden schwammig geleuchtet, diffuser, das ist irgendwie dann, das Bild ist viel flacher. Und da wird der Körper auch fragmentiert gezeigt, weil es geht ja eigentlich um dieses schöne Objekt, ne, das sozusagen seine Strahlkraft entwickelt aus dieser Schönheit heraus sozusagen und nicht irgendwie, weil sie komplex ist oder weil sie handelnd ist und so weiter, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Vorlage, an der wir uns jetzt alle so ein bisschen, oder wo wir uns so ein bisschen dagegen wehren. Und ich glaube, nicht nur wie Frauen, sondern ich glaube eigentlich jeder modern denkende Mensch so ein bisschen, weil da, also das ist ja auch wahnsinnig langweilig, jetzt mal neben der Tatsache, dass es problematisch ist, wenn es immer auf dieselbe Art und Weise gezeigt und reproduziert wird und natürlich dann auch übernommen wird von der Kultur, dass eben Männer die Handelnden sind und Frauen eher die Passiven, ist es auch einfach ziemlich langweilig, wenn das immer wieder wiederholt wird. Und von daher glaube ich, ja, es geht irgendwie darum, das zu ändern und das kann man dann aber auf ganz viele unterschiedliche Arten machen. Also Frauen als Subjekte, wie du auch schon gesagt hast, die Figuren widersprüchlich, komplex auf jeden Fall zu zeichnen, sie ins Zentrum der Erzählung zu stellen mit ihren Bedürfnissen. Also für mich so ein Schlüsselfilm, ganz früher noch quasi in der Filmhochschule war das Piano von Jane Campion, den kennen ja wahrscheinlich fast alle, dass eben so diese Frau diese Obsession des Klavierspielens hat, ja, die ist sozusagen nicht an irgendeiner Love Story, an irgendeinem Mann interessiert, die hat ihre eigene Obsession und das ist einfach ihre Kunst, ihr Klavierspiel. Und das fand ich so unglaublich, das hatte ich vorher einfach noch nie in einem Film gesehen, dass eine Frau eben nicht über einen Mann definiert wird, sondern wirklich, sie liebt einfach nur dieses Klavierspiel und ist besessen davon und alles andere ist ihr eigentlich egal, außer vielleicht ihre Tochter noch. So, und das ist natürlich wahnsinnig radikal eigentlich, so eine Figur zu entwerfen und dann so auch durchzuziehen und die wird dann so begehrt eben, ne, die so, und das ist, also ja, das ist ein sehr, für mich ein total toller Female Gaze Film, also bis zu den Kameraeinstellungen, bis dazu, wie Sex gezeigt wird und so weiter, dass man eben auch da, also nicht nur der Körper der Frau, ne, von der Kamera abgefahren, also entlang geglitten, dass die Kamera nicht entlang des Körpers der Frau gleitet und zeigt, wie schön der ist, sondern einfach Sexualität auch, und das auf tausend verschiedene Arten kann man es auch anders machen, aber eben, ne, das eine Schema brechen sozusagen, das ist, glaube ich, das, was irgendwie so hinter diesem Begriff Female Gaze, so schwammig er auch ist, steckt am Ende so.
Ja, und letztlich vielleicht eben, wie du gesagt hast, Handlungsspielräume zurückerobern oder Handlungsspielräume auch zu erkunden und auch formal zu erkunden. Du hast gerade schon eben von Blickachsen und Kamerafahrten gesprochen auch. Wir haben uns den Titel oder ihr habt euch den Titel der Veranstaltung ausgeborgt aus einem Artikel über Celine Sciamma und ihr Op-Ed fast für eine neue Grammatik des feministischen Filmschaffens. Und ich fand das ganz schön, weil sie quasi im Gespräch über das Porträt gesagt hat, dass im Blick auch auf historische Figuren ihr ein Anliegen ist, sozusagen auch neue Erinnerungen zu schaffen, weil es gibt die Erinnerungen aus feministischer Perspektive oder auf queere Realitäten in historischen Zusammenhängen nicht in der Verschriftlichung oder schon gar nicht in der Verbildlichung und man kann sich keine Zitate oder Referenzen bedienen, sondern diese Referenzen müssen eigentlich erst geschaffen werden, um dann später vielleicht gebrochen oder eben wieder zitiert zu werden. Das hat mich jetzt irgendwie auch sehr daran erinnert, wie du dich quasi dann aus deiner Perspektive jetzt dieser historischen Figur Sissi näherst, wo du sagst, dass sich eben über die Jahre auch die Literatur verändert und der Blick verändert und natürlich auch der feministische Diskurs verändert. Und in Bezug auf, wie sich halt Diskurs verändert, hat uns oder mich auch beschäftigt, auch in Anlehnung an den Artikel, wie das in eurem Filmschaffen war. Isa, du hast vorhin schon gemeint, du hast dich in deiner Studienzeit explizit mit feministischen Themen und auch mit feministischen Formen, Porn auf der einen Seite und ich glaube, es gab eine Arbeit über quasi eine Arbeiterin und du hast dich damit befasst, wie du sie inszenierst. Aber auch bei dir sind eben starke Frauencharaktere, also starke Frauencharaktere, ich stolper fast selber drüber, wenn ich das so sage, Schritt zurück, aber einfach komplexe Frauencharaktere total zentral in deinen Arbeiten gewesen und auch schon im Boden unter den Füßen. Gibt es da eine Auseinandersetzung, die total feministisch ist, aber hat sich das über die Jahre für euch verändert? Ist da auch sozusagen im Form suchen oder im Stoffe suchen, im Film schaffen, eine andere Gewichtung da, oder ist es einfach eine Haltung oder ein Selbstverständnis oder ein Begehren, das in alles einfließt? Genau, erzählt doch mal.
Ja, also bei mir ist es so, dass ich glaube ich, also ich habe in Wien an der Filmakademie studiert und wurde so fast ausschließlich von Männern unterrichtet. Und habe zu dieser Zeit, also habe mit 20, 25 noch, also auch als Tochter einer Feministin geboren und aufgewachsen, ich habe so wie viele junge Frauen gedacht, mit mir hat das sowieso, ich muss mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen, das ist ja sozusagen schon erledigt. Und habe vieles, was an der Filmakademie passiert ist, wie man auch mit Frauen und Männern unterschiedlich umgegangen ist oder mit den Geschichten, die da kamen und so, vieles erst später verstanden, also in diesem Kontext. Ich habe das vieles so nicht gesehen und auch noch am Anfang meiner Berufslaufbahn. Ich habe gerade heute noch einer Kollegin erzählt, dass ich bei einer Fernsehsendung gearbeitet habe, 4 Jahre, und in einer reinen Männerrunde als einzige Frau bei den Kreativen. Und immer das Gefühl hatte, 4 Jahre lang, ich mache irgendwas falsch und ich habe das falsch gemacht und die mögen mich irgendwie nicht oder sie mögen mich nur, wenn ich so bin. So. Und 10 Jahre später gab es einen Relaunch dieser Sendung und ich war für eine Sendung wieder dabei und ich saß in der gleichen Konstellation und habe plötzlich verstanden, der einzige Fehler, den ich hatte, war, eine Frau zu sein. Und das war tatsächlich, also 10 Jahre zuvor, ich konnte gar nicht Teil der Gang sein. Es war unmöglich. Und das sind Sachen, die ich erst viel später verstanden habe. Und ich glaube, dass das auch, also dass ich intuitiv Geschichten von Frauen über Frauen mit unterschiedlichen Frauenfiguren erzählt habe, auch schon in meinen Kurzspielfilmen, aber dass die Entscheidung keine bewusste war, sondern dass das, weiß ich nicht, vielleicht auch schon Intuition oder Interesse ganz einfach war. Und ich finde nach wie vor, dass es auch schwierig war, weil wir überhaupt keine weiblichen Vorbilder hatten. Also als ich studiert habe, es gab dann gerade eine Bewegung von inzwischen in Österreich hoch etablierten Regisseurinnen wie Barbara Albert, Jessica Hausner, die einige Jahre über mir studiert haben, die waren gerade so am Fertigwerden, als wir begonnen haben. Und das war sozusagen das erste Mal, wo ich gesehen habe, die machen ja, also das waren die ersten Role Models, die es gab, aber es gab keine unter den Lehrenden. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, was mir erst viel später bewusst geworden ist. Also ich glaube, dass diese ganze Beschäftigung mit der Thematik, also bei mir hat die immer noch zugenommen. Ich bin auch viel wütender jetzt, ich bin ehrlich gesagt auch viel pessimistischer jetzt, was das betrifft. Also das ist alles bei mir gewachsen. Da war ehrlich gesagt wenig Beschäftigung, als ich studiert habe. Aber es gab auch keinen Anstoß dazu. Ich hätte gar nicht gewusst, woher das kommen soll.
Ich kann da total viel damit anfangen auch, und ich glaube, das Interessante ist ja, dass dieses Realisieren oder dieses anders Verorten letztlich ja dann genau durch die Auseinandersetzung mit anderen Arbeiten oder durch das Erforschen von diesen Charakteren und das Setzen von den Charakteren kommt man dem näher oder verändert dann eben die eigene Perspektive, und das finde ich total schön, wie dieser Prozess dann eigentlich auch so verschränkt ist, dass das Begreifen über Auseinandersetzung und eben über komplexe Realitäten funktioniert irgendwie. Ja. Isa, wie war das bei dir? Oder wie ist das für dich auch so irgendwie in diesem ständig sich bewegenden Diskurs, dich zu verorten?
Ja, ich glaube bei mir, ich hatte halt vorher vor der Filmhochschule schon Geisteswissenschaften studiert und habe mich dadurch mit eben Filmtheorie und Feminismus und so beschäftigt und habe mich da sehr stark damit auseinandergesetzt früher und habe das dann eher, wie gesagt, irgendwie, man geht ja auch immer weiter, ne, und irgendwann kamen dann noch einfach andere Themen, die ich dann eben auch spannend fand, wie eben die Roboter, wie in High AI, meinem letzten Film, und dann ist irgendwie so dieses feministische Suchen oder Der Fokus ist nicht mehr so da vordergründig. Ich glaube, so in der DNA hat man das immer so drin. So. Also ich glaube nicht, dass man, wenn man es einmal gecheckt hat, dass es einen dann wieder so komplett loslässt. Aber ich glaube, es war für mich einfach ja dann auch eine Zeit lang nicht mehr so wichtig irgendwie. Und jetzt durch den aktuellen Film ist es jetzt gerade wieder so ein bisschen, wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund, glaube ich, gerückt, genau.
Das ist ja auch letztlich die Frage, ob feministisches Filmschaffen oder ein feministischer Blick heißt, dass man sich immer explizit mit vordergründig feministischen Themen auseinandersetzt oder eben dann letztlich so ein formales Grundverständnis oder irgendwie eine Haltung hat, die dann auf alles übertragen werden kann. Ich würde das Gespräch gern öffnen, weil ja auch im Publikum ganz viele Kolleginnen und Expertinnen fürs eigene Tun sitzen. Wir haben ein Saalmikro, falls ihr euch einbringen wollt, hebt es doch voll gern die Hand mit Fragen an die Kolleginnen. Elisabeth, fang doch an.
Ja, ich würde euch gerne fragen, also gerade dich, Marie, nochmal angelehnt an diese Grammatik und diesen Artikel von der Céline Sciamma. Ich habe das gelesen und es ging für mich vor allem um diesen Absatz, wenn es um Sexszenen geht. Also ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich habe bei allen Filmen, wo ich Sexszenen drinnen hatte, im Nachhinein wusste ich dann oft gar nicht mehr, warum ich es eigentlich reingeschaut habe. Also ich schaue sie mir im Film ganz selten gerne an, es interessiert mich selten. Und ab und an mache ich es dann aber trotzdem auch in eigenen Filmen. Und ich hatte das jetzt auch selber wieder, die Situation, ich habe das gelesen, bin sofort am nächsten Tag in den Schneiderraum gerast, weil ich gerade schneide, und habe meine Sexszenen überprüft, die ich geschnitten hatte.
Hast du alles richtig gemacht?
Nein, weißt du, das war wirklich spannend, weil es war tatsächlich intuitiv, also für mich ist das so wie bei dir, es funktioniert dann doch viel über die Intuition, aber natürlich sehr viel auch über das, was ich verstanden habe in den letzten Jahren. Und habe das dann einfach überprüft, was das für einen Unterschied macht. Und wir haben es dann tatsächlich nicht nur so aufgelöst, also dieses, egal ob das jetzt zwei Frauen, zwei Männer, ein Mann, eine Frau, was auch immer, die miteinander eine intime Situation haben, die gleichwertig ins Bild zu setzen, also tatsächlich auch von, wo ist die Kamera, sie beide zu sehen, die Szene nicht, durchaus auch mal länger nicht zu unterschneiden, was das für einen Unterschied macht, also was das plötzlich auch in der Intimität verändert. Ja. Und da wollte ich dich fragen, wie es dir mit solchen Szenen geht in deinen Filmen. Weil das ist, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Schlüsselpunkt, über den, also ich bin im Film mit so vielen Sexszenen sozialisiert worden, die mein eigenes Sexualleben so lang beschädigt haben, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie das, was man halt als Teenager einfach gesehen hat. Ja. Es hat ja unglaublich lang gebraucht, bis man mal was Brauchbares in einem Film gesehen hat.
Das stimmt. Ich glaube, da können sich viele anschließen. Also ich glaube, niemand dreht gerne Sexszenen, weder vor noch hinter der Kamera. Und ich mache es wirklich auch nur, wenn ich finde, es ist für die Geschichte sehr wichtig. Also ich sehe das wie, es ist ja immer ein bisschen schwierig, weil was man im Film kennt, ist entweder die küssen sich, ziehen sich aus, haben Sex, oder man kennt, die küssen sich, ziehen sich aus und dann sieht man sie danach wieder und dann sind sie halt verschwitzt und reden irgendwas oder so, was ich auch irgendwie immer peinlich finde, weil es ja auch so ein Herumgeht, was jetzt, ja, was jetzt nicht sehenswert oder, also es ist so, es ist auch so eine klassische Ding. Also das Erste, was ich sagen kann, ist, dass ich mir beim letzten Film zum ersten Mal, ich sage es ganz offen, ich hatte eine lesbische Sexszene und ich hatte noch keine lesbische Sexszene in meinem Leben, deswegen wollte ich gerne, dass jemand dabei ist, der sich auskennt. Ich wollte auf gar keinen Fall eine peinliche Szene zwischen zwei Frauen drehen. Das war wirklich das Letzte, was ich wollte. Und ich hatte eine Kollegin am Set, die da mehr Erfahrung hat und die mir da geholfen hat. Das war eine bizarre Situation für alle, aber es ist gut geworden. Und ich habe beim jetzigen Film, wo das sozusagen noch am frischesten ist, gibt es eine einzige Sexszene, die deswegen so wichtig ist, weil sie keine Sexszene ist, weil einfach alles nicht so ist, wie man es erwartet oder sich vorstellt oder wünschen würde. Und mir ist jetzt gerade, wo wir drüber reden, aufgefallen, dass ich was gemacht habe, was ich eigentlich großartig finde, muss ich jetzt hier so ungefiltert sagen. Es gibt nämlich einen Moment, wo die Kaiserin die liegt im Bett unter einer Decke und wirft diese Decke runter und ist ganz nackt. Und wir sehen sie von oben bis unten ganz nackt. Aber sie macht es. Und erst jetzt fällt mir auf, wie schön das eigentlich ist. Das war die Intuition, weil ich habe wirklich nicht drüber, also ich habe natürlich über die Szene viel nachgedacht, aber warum mir das so wichtig ist, dass sie das macht, es war halt so, es stand im Drehbuch jetzt gemacht. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie mir überlegt, also da hilft einem dann die Intuition oder auch schon dieses, dass man sich schon so lange mit solchen Themen beschäftigt oder dass man schon so viele Sexszenen gesehen hat, die man so nicht reproduzieren will, aus welchen Gründen auch immer, dass man das dann vielleicht vermeidet. Und trotzdem ist es eine Kerzenschein-Szene. Ich meine, in dem Fall ist es der Reiz, weil sie schaut aus wie eine schöne Sexszene, ist es aber nicht. Aber man kann sehr leicht, genauso wie beim Kostüm, wie beim schönen Mieder, ich finde man, gerade wenn man sehr, sehr viele Filme gesehen hat, wie wir ja alle, dann tappt man wahnsinnig schnell auch als Filmschaffende in diese Fallen, dass man was reproduziert, was eben mal in einem Film sexy oder romantisch war. Ja.
Darf ich dann noch ganz kurz was nachfragen, noch von vorhin, und das passt jetzt auch so gut, dieses, du machst einen Film und der soll gefallen. Ja? Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns jetzt aber auch immer mit Figuren und Geschichten, wo es eben darum geht, dass man jetzt nicht immer gefallen will, auch, und auch als Regisseurin und als Frau, dieses, dass man draufkommt, also immer dieses Anerkennungsprinzip. Ja. Und jetzt arbeiten wir aber mit Bild und wir wollen auch einen schönen Film machen. Also wie geht es hier um? Und da komme ich wieder zurück auf das mit der Härte. Ja. Hat das dort irgendwie, kann sich das dort verorten, die Härte, das Gefallen wollen? Und was gibt es dann vielleicht Drittes noch dazu, was da irgendwie den Bogen schließt?
Naja, aber was heißt schon gefallen wollen? Also ich finde, mir persönlich, man geht ja auch meistens dann von sich selber irgendwo aus und mir persönlich gefallen ja Dinge, die erstmal interessant und ungewöhnlich sind zum Beispiel. Also jetzt auch gerade, ich meine, in der Kunst sucht man ja eigentlich nach diesen Dingen, die ausdrucksstark sind und das sind sie meistens, weil sie ja ungewöhnlich sind und irgendwie komplex und weil man sie vielleicht ein Stück weit auch nicht ganz greifen kann, weil sie so eine Komplexität haben, dass sie nicht so komplett einortbar sind vielleicht. Und das sind so die Dinge, die eigentlich mir gefallen. So. Also vielleicht jetzt nicht so dem klassischen Fernsehpublikum, aber ja, also ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, wir versuchen ja beide eher so Filme zu machen, die eben, also wo ein anderes Gefallen vielleicht irgendwie, also gefragt ist vielleicht so, ne? Also was irgendwie auch eine Irritation ist zum Beispiel, was einen berührt, aber gleichzeitig auch irritiert und so. Das sind so die Punkte, wo ich eigentlich gerne hin möchte mit meinen Arbeiten, was natürlich super schwierig ist und es gelingt mir bestimmt nicht immer, aber wenn es gelingt, ist es grandios, ja, wenn man an so einen Punkt kommt, das ist eigentlich das, wo was entsteht, was irgendwie, ja, was irgendwie gut ist.
Da steht ja irgendwie fast auch so die Frage dahinter, was darf, also auch so, was darf eigentlich gefallen auf, genau, in Bezug auf feministischen Blick, was darf eigentlich als schön oder gut oder spannend oder begehrenswert empfunden werden irgendwie.
Ja, total. Also ich meine, zum Beispiel, also so Dinge, die so grotesk sind, die sind ja oft, die gefallen ja oft überhaupt nicht. Also, also zum Beispiel, nochmal ein Filmbeispiel, das wäre so toll, wenn wir Bilder hätten, mit denen wir sozusagen jetzt die ganze Zeit Dinge auch illustrieren könnten. Also es gibt noch von Shane Campion diesen tollen Film Sweetie, weiß nicht, ob den hat den irgendjemand gesehen hier? Der ist ja auch so, ne, diese Figur Sweetie, ist so ein Schwesternpaar, so ein total ungleiches und Sweetie ist so eine der wenigen obszönen weiblichen Hauptfiguren im Kino, würde ich sagen. Oder vielleicht, ja, ich weiß nicht, kenne ich noch eine, so eine richtig obszöne Figur. Und der Film wurde teilweise auch ganz negativ dadurch besprochen damals, als der rauskam. Es ist ihr Debütfilm, also schon eine Weile her. Und es wurde geschrieben, der wäre dirty und disgusting und so. Aber ich bin mir sicher, dass ganz viele Zuschauerinnen und auch Zuschauer ganz viel mit dem Film anfangen konnten. Der spricht auf so eine ganz besondere Art zu einem. Und es ist so ungewohnt, sowas zu sehen. Und es ist so schön, sowas Ungewohntes auch zu sehen. Also von daher, ja, so.
Ich glaube auch immer, unser Problem ist nicht das Publikum, unser Problem ist davor. Also das sage ich jetzt, ohne es noch ganz zu Ende gedacht zu haben, aber mein Gefühl dazu ist, dass ich persönlich mache mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken, ob mein Film jemand gefällt, weil dann könnte ich ihn nicht machen. Ich würde die ganze Zeit nur darüber nachdenken, gefällt es jemand oder könnte das vielleicht irgendjemanden stören, was ich da zeige oder nicht spannend genug für A oder B sein. Also das ist einen Gedanken, den ich mir nicht so mache. Aber natürlich will ich, wie alle, dass man einen Film macht, den die Menschen lieben. Ich kann nur nicht die ganze Zeit mir darüber den Kopf zerbrechen, während ich ihn mache. Muss aber mich pausenlos mit Leuten auseinandersetzen, die mir sagen, das wird nicht funktionieren, das werden sich die Leute nicht anschauen, weil. Also eigentlich habe ich das Gefühl, in diesen Phasen, also wenn es um die Finanzierung geht, wenn es ums Drehbuch geht, dann später im Schnitt und dann wieder jetzt bin ich gerade in der Postproduktion, wo es auch schon ganz viel um die Vermarktung geht, da geht es am allermeisten. Also da diskutiere ich eigentlich am allermeisten darüber, was darf diese Figur, was dürfen wir von dieser Figur zeigen, was könnte womöglich irgendeine Splittergruppe des Publikums abschrecken. Also das ist, das provoziert mich am meisten. Ich glaube, wenn das dann mal da ist, wenn wir diesen Film, den ich mir übrigens unbedingt anschauen will, Sweetie, im Kino sehen, dann ist es ja nochmal was ganz anderes. Und dann glaube ich auch, dass wir das Publikum immer unterschätzen. Ja? Ich glaube, dass die Leute bereit sind, alles Mögliche, sich, wenn sie da mal drinnen sitzen, sich anzuschauen und sich auch gerne überraschen lassen und gerne erstaunt und inspiriert aus dem Kino gehen. Aber der Weg dorthin, ich habe das Gefühl, am Weg dorthin ist es viel härter mit diesem Gefallen oder mit diesem Begriffen von, es muss funktionieren, man muss es mögen und so zu arbeiten.
Da geht es eben auch ganz stark ums Setzen von Realitäten, oder? Wie du sagst, die Leute sind, also jede gesetzte Realität kann wahrgenommen oder irgendwie besprochen oder bestritten werden. Und bevor sie aber gesetzt ist, ist sie noch nicht gesetzt. Sollen wir noch zwei Fragen aus dem Publikum nehmen? Mag irgendwer noch was sagen oder fragen da hinten?
Hallo, ich bin ein Mann. Ich hätte die Frage, also Sie sagen, international liest man immer so von einer Verbotswelle, also hinsichtlich kultureller Aneignung oder darf ein Nicht-Jude einen Juden spielen oder darf eben eine nicht-lesbische Frau eine lesbische Szene spielen und so weiter. Ist das in Österreich ein Thema? Ist es schon angekommen oder wie geht es ihr damit um, beziehungsweise was wäre für euch ein No-Go?
Sollen wir es vielleicht sogar ins nächste Panel mitnehmen? Nein? Ja? Wollt ihr gerne?
Also ich, nachdem du Dokumentarfilm machst, ich kann nur meine ganz persönliche Meinung sagen, ich habe damit eigentlich ein ziemliches Problem und ich habe gerade einen Film gemacht, einen Fernsehfilm, in dem ein Transmann vorkommt, der von einem cis-hetero-Mann-Schauspieler gespielt wurde und interessanterweise haben mich mehr Leute gefragt, ob ich böse Zuschriften deshalb bekommen habe, als ich tatsächlich böse Zuschriften bekommen habe. Das war nämlich nur eine. Das heißt, ich habe das Gefühl, das Thema wird auch gerade unglaublich aufgeblasen und ist irgendwie ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber ich finde, es spricht ganz einfach allen SchauspielerInnen die Fähigkeit ab, sich ihren Beruf auszuüben, nämlich sich in eine andere Situation zu versetzen und nicht sich selbst zu spielen. Ganz kurz gesagt, meine Meinung.
Isa, magst du dich dazu?
Also ich weiß, kenne mich jetzt bei Österreich eh nicht so aus. Also ich weiß nicht, was in Österreich angekommen ist oder nicht. Grundsätzlich finde ich generell diese Tabus finde ich in der Kunst echt problematisch. Also ich finde, dass eigentlich die Kunst dafür da ist, Grenzen zu überschreiten oder dass das auch das Spannende ist, dass es so Räume eigentlich gibt, wo so Dinge irgendwie passieren können, die woanders nicht passieren können. Und wenn dann, also ich finde die Tabus meistens problematisch. Ich meine, ich finde, es ist auch immer kontextabhängig. Es kann bestimmt auch mal richtig daneben sein oder richtig geschmacklos, ne, werden. Man muss schon immer gucken, vorsichtig sein, wach sein, denken und so, aber also so ganz pauschal würde ich jetzt auch nicht mit solchen, das darf man und das darf man nicht und so irgendwie umgehen wollen. Ja.
Gut, ich glaube, das ist eigentlich so die perfekte Überleitung ins nächste Panel, wo es genau darum gehen soll, inwiefern Diversität im weitesten Sinne nicht nur im Formalen, sondern auch im filmpolitischen und filmkulturellen ein Thema ist. Vielen lieben Dank euch für das schöne Gespräch. Danke fürs Zuhören. Danke.